Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist eine Frau, die vermutlich oft bei Ihnen im Wohnzimmer zu Gast ist, Judith Rakers. Seit 15 Jahren ist sie Sprecherin der Tagesschau. Seit 10 Jahren moderiert sie die Talkshow 3 nach 9 und damit nicht genug. Mit ihren Inselreportagen entführt sie uns oft an die schönsten Orte Deutschlands. Herzlich willkommen, Judith Rakers.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe ein richtiges Jubiläumsjahr, stelle ich gerade fest.
Absolut.
War mir gar nicht bewusst.
Ja, dazu mussten Sie in unsere Sendung kommen.
Ja, genau.
Sie sind mir beim NDR in Hamburg zugeschaltet. Ihrem Heimatsender müssen heute arbeiten. Deshalb zeichnen wir die Sendung auch auf. Wie oft kommt es vor, dass Sie ein komplettes freies Wochenende haben?
Oh, total selten, ehrlich gesagt. Also bei der Tagesschau senden wir natürlich an 7 Tagen die Woche und auch an 24 Stunden am Tag. Das ist ja vielen gar nicht klar, dass wir auch Nachtschichten haben und sehr unangenehme Frühschichten, die um 3 Uhr beginnen. Und insofern auch an Feiertagen oder so, wir sind nachrichtentechnisch immer unterwegs und deswegen auch am Wochenende.
Wie sieht denn ein Sonntag bei Ihnen aus, wenn Sie ausnahmsweise mal nicht arbeiten müssen? Was machen Sie da?
Ich schlafe den ganzen Tag.
Das glaube ich nicht, weil Sie haben ja jede Menge Tiere zu versorgen. Katzen,
das
Pferde,
stimmt.
Hühner.
Das stimmt. Nein, die holen mich tatsächlich irgendwie aus dem Bett dann. Aber ich würde gerne den ganzen Tag schlafen, um so ein bisschen was nachzuholen, was sich über die Woche durch den Schichtdienst angesammelt hat. Aber in der Tat, also ich schlafe lange. Ich schlafe auch gerne lange. Das habe ich immer schon gemacht.
Und das
also, wenn
geht
ich mal
mit
kann,
Hühnern?
Ja, ja, das geht nur mit geschlossenem Fenster. Ganz wichtig. Aber also selbst wenn Sie nur bis 6 Uhr schlafen möchten, müssen Sie das Fenster geschlossen halten, weil der Hahn ab 4.30 Uhr anfängt, in den Dialog mit dem Nachbarhahn zu treten. Ich weiß nicht, was Sie sich da morgens erzählen, aber Sie haben sich viel zu erzählen.
Ich schätze, er sagt, die Henne ist meine.
Ja, ich weiß nicht. Bei Männern sagt man ja immer, das Kontingent an Wörtern ist kleiner als bei Frauen. Ne? Deswegen reden die nicht so viel. Bei Hähnen ist es offenbar genau andersrum. Also die haben einen wahnsinnigen Kommunikationsdrang. Vor allen Dingen morgens zwischen 4 und 6. Ja, wirklich. Man denkt ja immer, die Krähen einmal, stellen sich auf den Misthaufen Krähen einmal und dann ist gut. Es ist nicht so. Die Krähen 2 Stunden durch morgens und auch tagsüber immer mal wieder. Und da er einen Hahn hat, also mein Hahn heißt Giovanni, da er einen Nachbarhahn hat, den er hören kann und mit dem er sich verständigen kann, krähen die auch umso mehr.
Ich frage mich gerade, was Ihr Kollege Giovanni Di Lorenzo dazu sagt, dass ein Hahn nach ihm benannt ist.
Ja, er guckte erst ganz groß und musste dann sehr lachen. Und ich habe ihn dann eingeladen, bei der Taufe zugegen zu sein. Das hat er auch gemacht. Und er hat dann auch gesehen, dass es ein sehr schöner Hahn ist, den ich nach ihm benannt habe.
Natürlich. Wie könnte es anders sein?
Einmal im Monat, wenn wir 3 nach 9 haben, unsere Talkshow, dann zeige ich ihm Fotos von Giovanni. Und wir hatten jetzt auch schon 1-2 Mal die Situation, dass er sagte, hör mir auf mit Giovanni.
Ich schätze, Giovanni hat schon ganz schön viel Nachwuchs gezeugt.
Ja, der ist sehr umtriebig.
Wir werden noch intensiver über Giovanni und seine Hühnerschar sprechen. Ich würde zu Beginn der Sendung gern mal eine kurze Kennenlernrunde machen. Ich habe ein paar Halbsätze für Sie vorbereitet und würde Sie einfach mal bitten, die zu ergänzen, okay?
Okay.
Den ersten Halbsatz habe ich jetzt aus purem Selbstschutz gewählt. Ich kann mich wirklich ärgern, wenn man mich fragt.
Nach meinem Liebesleben und Beziehungsstatus. Ich teile ja viel auch aus meinem, ich sag mal, privaten Umfeld, also mit den Tieren und mit den Hühnern auf meinen Social-Media-Seiten. Aber was halt für mich ein totales Tabuthema ist, ist mein Beziehungsstatus. Ob ich einen Lebensgefährten habe und wenn ja, wie der heißt und ob der Kinder hat oder nicht und in welcher genauen Konstellation ich lebe, das würde ich einfach gerne für mich behalten.
Dann konzentrieren wir uns doch lieber auf den Hahn Giovanni und seine Küken.
Ja, gerne.
Mach mal weiter. Ich hätte gerne, dass man mir mal folgende Frage stellt.
Gute Frage. Eigentlich ist mir, glaube ich, schon jede Frage gestellt worden.
Die scheinbar noch nicht.
Ja, das stimmt. Da haben Sie absolut recht. Ich könnte aber sagen, welche Frage ich nicht mehr hören kann.
Okay.
Und zwar die Frage, warum die Haare so glänzen in der Tagesschau.
3 Eigenschaften, die mich besonders charakterisieren, sind.
Ich kann sehr gut über mich selbst lachen. Ich nehme mich selbst nicht so wichtig. Ich bin sehr fleißig, zielstrebig, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Und ich bin extrem neugierig.
Folgende Nachrichtenmeldung würde ich gern mal verkünden.
Ach, da gibt's allerdings viele. Also das reicht von Frieden im Nahen Osten bis zum Sieg über den Welthunger und vor allen Dingen auch über Extremismus und Intoleranz. Aber ich glaube, in meiner Amtszeit werde ich das Glück nicht mehr haben, das alles verkünden zu dürfen. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir...
Ach, meine Familie und meine Freunde natürlich. Und ja, das ist letztlich allen, die ich gern habe, die irgendwie in meinem Herzen sind, dass es denen gut geht. Das schließt auch die Tiere mit ein.
Meine ganz persönliche Lieblingsinsel ist?
Meine persönliche ist Rügen. Weil die Insel Rügen, ich habe ja für meine Inselreportagen schon sehr viele Inseln besucht. Die Insel Rügen bietet halt für mich persönlich genau das, was ich mir von einem Urlaub wünsche. Also sehr vielfältige Natur, trotzdem eben die Nähe zum Meer und auch kulinarisch. Einige Hotspots, die ich gerne besuche.
Dann lassen Sie uns doch mal, weil Sommer- und Urlaubszeit ist, über Ihr Faible für Rügen sprechen. Wie oft waren Sie insgesamt schon dort?
Oh, gute Frage. Bestimmt schon, ja, ich würde sagen so 20 Mal. Ich habe die Insel tatsächlich erst 2010 für mich entdeckt. Da war ich zum ersten Mal auf Rügen und habe mich aber sofort schockverliebt und war seitdem eigentlich zweimal im Jahr dort.
Ich glaube, Sie waren zum ersten Mal sogar auf eine Einladung von Til Schweiger da, kann das sein?
Nee, Till Demtröder. Also der Vorname,
der gleiche Vorname. Hat gestimmt, ja?
Ja, okay. Und beide Schauspieler, genau. Ja, der Till Demtröder, der veranstaltet oder hat damals dort veranstaltet so eine Reitevent, so eine Schleppjagd. Und da ich ja früher geritten bin und auch als junges Mädchen eben ein Pferd hatte, habe ich sofort zugesagt, da mitzumachen, weil man da eben die Chance hatte, auf einem, ich sag mal, geliehenen Pferd so ein Abenteuer mal wieder erleben zu dürfen. Und es hatte Folgen, weil nach diesem einmaligen Event, wo ich wie gesagt ein Leibpferd reiten durfte, hat es mich wieder so gepackt, dass ich nach 10 Jahren Pferde- und Reitpause beschlossen habe, dass ich wieder einsteige. Und jetzt das wieder jeden Tag versuche, irgendwie in meinem Tagesablauf unterzubringen, das Reiten.
Sie haben gesagt, Rügen war für Sie Liebe auf den ersten Blick. Was war da so besonders für Sie?
Ich finde, dass die Natur dort tatsächlich überwältigend ist. Also es gibt so eine Vielfalt an Natur auf Rügen, wie ich es ehrlich gesagt auf keiner anderen Insel bisher erlebt habe. Also es gibt einfach richtig tolle alte Wälder. Ja, auf Sylt sucht man das halt vergebens. Da gibt es halt viele Sandbänke, aber jeder Baum, der da gepflanzt ist, jede Blume, die blüht, die ist dorthin getragen worden und eingepflanzt worden. Und auf Rügen ist das eben alles natürlich entstanden. Es gibt dort riesige Felder, weil das natürlich noch die alten LPG-Felder sind aus Zeiten der DDR. Und es gibt nirgendwo Zäune. Und das ist für mich als Reiterin natürlich ganz toll, weil man da also gefühlt bis zum Horizont über Stoppelfelder galoppieren kann und es kommt kein Graben, es kommt kein Zaun und es ist einfach ein tolles Gefühl von Freiheit.
Gibt's auch Phasen, in denen Sie mal so richtig faul am Strand liegen mit einem Buch oder kommt das bei Ihnen eher weniger vor?
Nee, interessanterweise eher weniger. Also ich war noch nie so der Typ, der sich gerne an den Strand legt. Mir ist das dann irgendwie auch zu warm. Ich weiß nicht. Es war immer schon so, da so in der Sonne so vor sich hin so braten und brutzeln. Das war noch nie meins, da kriegt dann Sonnenstich oder ich weiß nicht, mir ist das einfach zu warm, mein Kreislauf macht das nicht mit. Ich bin eigentlich jemand, der so gerne, ich bin so aktiv, auch gerne im Urlaub. Also ich mache gerne eben diese Reitgeschichten im Urlaub und auch gerne was mit Abenteuer und im Winter finde ich es toll, wenn ich es schaffe, irgendwie wenigstens für ein paar Tage Skifahren zu gehen. Also so rumliegen und ein Buch lesen kommt eigentlich wenig vor in meinem Leben. Auch am Wochenende nicht.
Jetzt sagen ja aktuell aufgrund der Corona-Situation viele, ich mache lieber Urlaub in Deutschland. Die Inseln an Nord- und Ostsee sind ziemlich überfüllt. Haben Sie denn noch einen Geheimtipp? Eine Insel, von der Sie sagen, die ist nicht so bekannt, aber trotzdem schön. Da findet man vielleicht jetzt auch noch kurzfristig eine Unterkunft.
Also ich habe mich jetzt aktuell nicht erkundigt, wo noch Unterkünfte frei sind. Das muss man, glaube ich, tatsächlich dann tagesaktuell machen, weil es ja schon zu Nicht-Corona-Zeiten so ist, dass man in der Hauptsaison auf vielen Inseln einfach überhaupt kein Zimmer mehr findet. Aber man kann natürlich auch Tagesausflüge machen. Ne? Also ich fand Helgoland ganz, ganz toll als Tagesausflug, da die Bunkeranlagen zu besichtigen und sich ein bisschen zu beschäftigen mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und der besonderen Rolle von Helgoland. Ich fand es aber auch ganz, ganz toll auf Jüst zum Beispiel und habe gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie wie Sylt, nur nicht ganz so protzig und so ein bisschen mehr Understatement. Und ich fand es auf Spiekeroog wunderbar, weil man da so toll mit Kindern auch sein kann und weil es eben autofrei ist und man einfach irgendwie alle laufen lassen kann, seine Tiere, seine Kinder und so weiter. Also das sind, ich habe das Gefühl, dass jede Insel für, also was Spezifisches bereithält für den jeweiligen Urlauber. Wenn ich jetzt gefragt werde, wo soll ich denn mal hin, dann stelle ich immer so ein paar Fragen und gebe dann so einen Tipp für eine bestimmte Insel, weil ich das fast noch wichtiger finde, als zu gucken, wo jetzt irgendwie vielleicht die Strände leer sind, sondern dass man so ein bisschen guckt, welche Insel passt zu mir. Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Föhr zum Beispiel. Wenn man jemand ist, der gerne abends spät essen geht. Ne? Also ja. Ich mache das gerne. Ich esse gerne abends, dann so irgendwie um 21 Uhr und so irgendwie essen gehen, dann so in den Abend hinein, in die Dunkelheit hinein. Das geht da nicht.
Nee, ich war da auch mal. Da kriegt man nichts. Ja? Ne?
Nix. 20.25 Uhr kommst du ins Restaurant. Wir waren dann fertig mit Drehen. Wir haben immer sehr lange Drehtage. Da ist schon Küche schon zu. Also da haben wir wirklich ein paar Mal wirklich uns so Ravioli-Dosen geholt und die irgendwie in unserem Apartment warm gemacht, weil wir einfach dann nichts mehr bekommen haben um kurz nach 8. Und das muss man einfach wissen.
Ja, auch wenn man früher wird man dann nicht dick, ne?
Ja, genau. Ja, und es hat halt natürlich auch ganz viel anderes zu bieten, ne? Also, aber eben nichts für jemanden, der abends gerne so ein bisschen schlemmen geht. Ja.
Sie machen ja Ihre Inselreportagen, stellen da wirklich tolle Orte vor. Sind Sie jetzt schon wieder in Vorbereitung für die nächsten Reportagen?
Ja, genau. Wir machen dieses Jahr noch zwei. Und zwar geht's nach Pelvorm und nach Baltrum. Da bin ich auch ganz gespannt. Ich war auf beiden Inseln selbst noch nicht.
Okay. Und waren jetzt auch nicht zur Vorbesichtigung schon da?
Nee, das mache ich nicht, damit ich, also wir haben natürlich ein Team, ne, und wir machen eine Vorrecherche. Ich habe eine Redakteurin, die Vorbesichtigung macht. Man muss ja immer Drehgenehmigungen einholen und so, da hängt ja immer rechtlich so ein bisschen was dran. Das macht sie, weil wir festgestellt haben, dass es besser ist, wenn ich so ganz frisch dazukomme, weil man einfach andere Fragen stellt, wenn man etwas zum ersten Mal sieht und wenn man wirklich zum ersten Mal auf die Menschen trifft. Weil der Zuschauer tut das ja auch im Zweifel. Ne? Der guckt die Inselreportage sich an, weil er sagt, Mensch, auf Pelvorm war ich noch nicht, ich schaue es mir an. Und dann versuche ich ja einfach durch meine Reportage mit Neugierde da raufzugehen auf die Insel und die stellvertretend für den Zuschauer zu entdecken. Und wenn ich aber schon alles weiß und eigentlich auch schon jede Antwort auf jede Frage kenne von meinen Gästen, die ich dort habe, dann ist es vielleicht ein schönes Schauspiel, aber nicht mehr authentisch. Und das ist mir immer wichtig, dass es einfach echt ist und authentisch ist. Ja, deswegen machen wir das so.
Leben Ihre Reportagen ja einerseits von der tollen Natur und andererseits eben auch von den Menschen, die Sie treffen und natürlich auch von dem, was Sie selbst dort erleben und machen. Sie sind kein ängstlicher Typ, das weiß ich, aber Sie leiden unter Höhenangst und haben sich in mehreren Reportagen schon dieser Angst gestellt. Auf Rügen haben Sie den Baumwipfelpfad erklommen, auf Sylt sind Sie sogar aus 4000 Metern mit dem Fallschirm gesprungen und auf Fehmarn sind Sie auf das Silo geklettert, die höchste Top-Rope-gesicherte Kletteranlage Europas. Was war am schlimmsten für Sie?
Ja gut, ich bin auf Fehmarn gerade mal 10 Meter hochgekommen. Ne? Das ist zwar die höchste, aber da war ich nicht. Ich weiß nicht, Menschen, die Höhenangst haben, die wissen, wovon ich spreche. Ich habe wirklich schon ab der 6. Stufe auf der Leiter, habe ich Angst. Dann wird mir irgendwie schwindelig und dann kriege ich nasse Hände und dann werde ich unsicher. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
Aber ist hoch nicht weniger schlimm als runter? Also mit dem Fallschirm, das stelle ich mir viel schlimmer noch vor.
Das war auch ganz schlimm. Ja, das war das Schlimmste, also mit eins der schlimmsten Erlebnisse, was so Abenteuer angeht, die ich jemals hatte. Es hat sich so entwickelt, dass wir eben auf Rügen auf diesen Baumwipfelpfad gehen wollten. Ich hatte da als Gast Franziska Knuppe, das Model, und wir wollten halt diesen Baumwipfelpfad erklimmen. Das sind so 50 Meter, wickelt sich so ein Wendelgang um einen riesigen Baum nach oben und dann kann man so über das Naturerbe, über den Naturerbepark so gucken. Aber ich habe gemerkt, ich war halt im Interview mit der Frau, je höher wir kamen, desto weniger konnte ich mich auf meine Interviewfragen konzentrieren und desto mehr Angst bekam ich. Und dann war das auch so ein Weg, man kennt das, wenn so Holzplanken, ne? Und dann konnte man durch die Ritzen nach unten gucken.
Furchtbar.
Und als mir das bewusst wurde, wurden mir die Knie weich und ich konnte einfach diese letzte Rundung, wir waren fast oben, also wahrscheinlich waren wir auf 48 Metern, das letzte konnte ich nicht mehr machen. Und ich habe dann wirklich, das ist ein bisschen peinlich jetzt, aber ich habe angefangen zu weinen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich jetzt von diesem Baum wieder runterkommen soll, weil ich konnte weder nach oben noch nach unten und war völlig verzweifelt und irgendwie mein Team hat mich untergehakt, rechts und links und mich irgendwie runtergeführt und ich war richtig am Zittern. Das habe ich auch so in der Form noch nie erlebt. Und das war so eine Schmach für mich irgendwie, ja, so auch vor dem Team, dass ich das nicht geschafft habe und das ist ja auch mein Job, jetzt das Interview auch am höchsten Punkt zu führen, dass ich irgendwie von selber, also ich selber habe dann vorgeschlagen, dann mache ich jetzt bei der nächsten Insel einen Fallschirmsprung.
Oh.
Einfach um irgendwie zu zeigen, so ich bin jetzt hier keine Sissi, ja, ich versuche mich wenigstens meiner Angst zu stellen. Und die Jungs von dem Tandemsprung haben auch gesagt, ja, ganz viele haben Angst und so. Und ganz ehrlich, 90% aller, die runterspringen wollen, danach sofort wieder nach oben, weil es so toll war. Ich gehörte zu den 10%, die das nie in ihrem Leben wieder machen wollen. Wirklich, ich fand das sowas von fürchterlich und habe so bereut, dass ich das vorgeschlagen habe. Und nur weil ich diesen preußischen Ehrgeiz hatte, das jetzt durchzuziehen, weil ich es ja auch vorgeschlagen habe, habe ich mich da rausgestürzt aus 4000 Meter Höhe. Und wir hatten uns irgendwie vorgestellt mit dem Team, dass wir so coole Bilder für den Anfang der Reportage haben. Ich springe so cool aus dem aus dem Flugzeug und mache dann so, man kennt ja die Bilder, so Daumen hoch natürlich in die Kamera und dann so juhu und so. In Wirklichkeit war es so, dass es aussah, als ob dieser Tandem-Lehrer, also Fallschirmspringende Lehrer, als ob der sich eine Leiche vorgeschnallt hätte. Weil ich war nicht mehr in der Lage, überhaupt meine Augen aufzumachen, meine Hand zu heben. Ich hing da drin wie ein nasser Sack, kreidebleich, und zwar vom ersten Moment bis zum letzten. Und als ich endlich unten angekommen war, habe ich erstmal eine Migräne gekriegt.
Also Sie haben ein vollstes Verständnis.
Also fürchterlich, wirklich. Aber gut, ich habe es jetzt einmal gemacht und man kann natürlich, wenn man jetzt nicht so ehrlich wäre und es zugibt, dass man wahnsinnige Angst hatte, könnte man eine coole Geschichte erzählen. Mhm. Daran muss ich noch arbeiten, das jetzt einfach als coole Geschichte darzustellen.
Anders zu verkaufen, ne? Genau.
Ja, anders zu verkaufen.
Haben Sie ja nicht nur so heftige Dinge, die Sie bei Reportagen machen müssen, sondern haben wirklich auch natürlich die Chance, tolle Orte, tolle Menschen kennenzulernen. Solche Dinge sind natürlich das Sahnehäubchen des Berufs. Müssen Sie sich die Zeit für solche Drehs mühsam freikämpfen oder ist das, wenn man für die Tagesschau arbeitet, überhaupt kein Problem, auch mal ein paar Tage was anderes zu machen?
Also mit der Tagesschau ist das kein Problem, weil wir ja ein großes Team sind und wir sind alle letztlich freiberuflich und haben alle auch noch irgendwelche anderen Projekte. Und insofern ist es dann so, wenn ich eine Woche drehe, dann machen die anderen einfach ein bisschen mehr. Genauso wie wenn ich vielleicht ein bisschen mehr mache, wenn ich dann Dienst habe, weil dann jemand anders Urlaub hat oder ein anderes Projekt. Da helfen wir uns gegenseitig aus. Das ist in der Regel kein Problem. Aber ich muss halt immer darauf achten, dass das mit den Talkshow-Terminen nicht kollidiert. Mhm. Weil die Termine von 3 nach 9 von unserer Talkshow, die stehen halt immer schon 1,5 Jahre vorher fest. Und die lassen sich dann auch nicht mehr verschieben, weil wir im Wechsel mit einer anderen Talkshow, mit der NDR-Talkshow am Freitagabend im NDR senden. Und das würde dann bedeuten, dass irgendwie ganze Redaktionen umplanen müssten. Und das geht natürlich nicht. Insofern habe ich so meine Zeitfenster, in denen ich das terminieren kann. Und dann muss ich mir noch jemanden suchen, der sich um die Tiere kümmert in der Zeit. Und die schicken mir dann auch, also meine Freundin machen das in der Regel oder Familienangehörige. Und die müssen mir ja noch immer Fotos und Videos schicken, dass es allen gut geht. Und dann kann ich auch guten Gewissens Inselreportagen drehen oder andere Reportagen.
Wie viele Tage im Monat sind bei Ihnen durch die Arbeit für die Tagesschau gebunden?
Tagesschau, oh, das ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, also eigentlich, wenn ich jetzt nicht ein anderes Projekt habe, bin ich ja im Einsatz für die Tagesschau. Und das bedeutet wir nennen das die ARD-Wochen, also die Wochen, in denen wir auch das Morgenmagazin und das Mittagsmagazin machen, ne, für ARD und ZDF. Da haben wir mehr Sendungen. Da hat man dann schon also so 4, 5 Arbeitstage in einer Woche. Und in der Woche, in der das ZDF eben diese Schichten übernimmt, sind es eigentlich auch immer nur 2, maximal 3 Tage, weil mehr Dienste sind es dann gar nicht. Weshalb wir alle auch noch andere Projekte haben, ne? Weil man irgendwie ja auch nicht da rumsitzen möchte, 5 Tage die Woche.
Wie viele Nachrichtenblöcke müssen Sie in so einer Arbeitsschicht lesen?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also in der Nachtschicht, die hatte ich jetzt gestern, da hat man eigentlich 3 Sendungen. So zwischen Mitternacht und 1 Uhr ist die erste, das ist oft eine 10-Minuten-Sendung, die das Nachtmagazin dann teilweise ersetzt. Und dann haben wir zwischen 2 und 3 nochmal eine und meistens um kurz vor 5 nochmal eine. Das sind also nur 3 in einer ganzen Schicht. Das Morgenmagazin allerdings, das beginnt um 5.30 Uhr mit dem Morgenmagazin und dann senden wir jede halbe Stunde unseren Nachrichtenblock. Und haben um 9 Uhr nochmal eine, muss ich gerade mal rechnen, 8 Sendungen plus noch eine fürs Handy. Also 9 Sendungen habe ich in der Schicht.
Aber da bleibt dann die Schicht kürzer, ne?
Ja. Das stimmt. Ich weiß nicht, das kennen Sie wahrscheinlich auch, ne? Beim Radio gibt's ja auch Nachtschichten. Wenn man was zu tun hat, dann ist es viel einfacher, als wenn man zwischendurch 2 Stunden Pause hat und dann so runterkommt. Gerade wenn es so 3 Uhr, 4 Uhr morgens ist. Das fällt mir viel schwerer dann.
Das glaube ich, wobei ich mir vorstellen kann, wenn man die Nachrichten spricht, dann hat man so einen Adrenalinstoß, dass man dann tatsächlich wach bleibt, oder?
Ja, also eingeschlafen vor der Kamera bin ich noch nie.
Das finde ich jetzt beruhigend.
Nein, das kommt nicht vor.
Wie lange bekommen Sie die Nachrichten vorher, bevor Sie sie vom Teleprompter ablesen müssen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also manchmal sind die schon eine Stunde vorher fertig oder 2 Stunden vorher und dann guckt man nur noch in die Agenturen, ob sich irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten verändern. Es ist ja leider oft so, dass sich Opferzahlen dann nochmal meistens auch nach oben korrigieren, ne, wenn es irgendwelche Naturkatastrophen gegeben hat oder Anschläge. Aber die Nachricht an sich steht dann schon. Es gibt aber natürlich auch Situationen, da gehe ich rein in die Sendung und meine erste Meldung ist, dass es Tarifverhandlungen gibt. Meinetwegen IG Metall verhandelt gerade. Und dann stehe ich schon im Studio und diese kleine Uhr läuft schon, das kennt man, ne? Wenn dann so diese Sekundenzeiger schon sind auf dem Bildschirm zu Hause, auf dem Fernsehbildschirm und dann ist eigentlich nach 5 Sekunden beginnt die Tagesschau. Und dann kriege ich über meinen Knopf im Ohr gesagt, der Tarifabschluss ist da, wir schreiben es dir rein. Und das bedeutet dann, dass auf dem Teleprompter in dem Moment, wo ich lese, der Text überhaupt erst entsteht. Also falls Sie sich, liebe Hörer, mal irgendwann wundern sollten, dass ich sehr langsam lese, könnte das daran liegen, dass die einzelnen Buchstaben gerade erst vor meinem Auge entstehen.
Aber Sie haben es in so einer Situation noch nicht erlebt, dass der Teleprompter zwischendurch ausgefallen ist.
Doch, das passiert wirklich relativ oft, dann, dass es da technische Probleme gibt. Der lief auch schon mal rückwärts.
Oh,
das
schön.
War besonders lustig.
Was haben Sie da gemacht?
Ja, das war relativ, also das ist, glaube ich, schon 8 Jahre her oder 10 Jahre, keine Ahnung, wirklich schon lange. Das war im Morgenmagazin und ich hatte irgendwie schon die 6. oder 7. Sendung gemacht und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Vielleicht war die Putzkraft drin und hat dort irgendwas gemacht, aber es gibt so einen ganz kleinen Knopf an dem Pedal, also das Gerät, was man mit dem Fuß bedient, Fußpedal, den man umstellen muss, damit der rückwärts läuft. Da muss man also wirklich draufdrücken und das war irgendwie passiert. Und ich sah da immer nur dieses Guten Morgen, meine Damen und Herren, auf dem Bildschirm, sage das auch, drücke dann auf dieses Pedal. Normalerweise läuft der Text dann vorwärts und dann lief er aber rückwärts. Und ich hatte die erste Nachricht nicht auf dem Blatt dabei, zur Sicherheit. Weil das eine von denen war, die auf dem Weg ins Studio, wo klar war, da wird noch was verändert, die hatte ich gar nicht mit reingenommen. Da musste ich da mal ganz kurz mich entschuldigen und musste dann versuchen, während der laufenden Sendung mit dem Fuß diesen kleinen Nupsi zu treffen und wieder umzustellen, was leider erst beim zweiten Mal funktioniert hat und ich musste da so halb unterm Tisch verschwinden, um das zu machen. Es hat dann funktioniert, ich habe es auch mit Humor genommen, ich muss in solchen Situationen wirklich leider auch immer lachen, was ich selber dann so lustig finde. Und es wurde dann aber in Dauerschleife damals bei Stefan Raab gesendet, mit irgendwie der Frage, was ich denn da unterm Tisch zu suchen gehabt hätte und so. Also das ist halt das Risiko, ne? Das sehen halt viele und dann muss man mal mit rechnen, das wird irgendwie, keine Ahnung, viral ausgeschlachtet oder Menschen haben Spaß, aber ach, solange ich auch Spaß habe, finde ich, geht's.
Denke ich auch. Und ja. Ich glaube, dass die Zuschauer das auch zu schätzen wissen, wenn auch bei Nachrichten mal was schief läuft.
Ja, wir sind ja alles nur Menschen, ne? Also die Zeit wird kommen, da werden Avatare unseren Job übernehmen und dann wird möglicherweise auch alles perfekt laufen. Aber vielleicht sehen wir uns dann die Zeiten zurück, als es auch noch irgendwie einen menschlichen Moment gab in den Sendungen. Ja.
Apropos menschlicher Moment, zur professionellen Nachrichtenpräsentation gehört ja, dass Sie neutral sind und sich keine Gefühle anmerken lassen. Wann fällt Ihnen das besonders schwer?
Oh, ich glaube, da geht's mir wie jedem Zuschauer auch, wenn man so nüchterne Zahlen, Daten, Fakten hört, auch selbst wenn es Opferzahlen sind, ne, dann berührt es irgendwie, also das geht ins Gehirn, so Zahlen, Daten, Fakten. Wenn man aber das Ganze runtergebrochen hat auf ein Einzelschicksal, also Man hört dann nicht nur, dass ein Krankenhaus angegriffen wurde in Aleppo, sondern man sieht dann in dem Beitrag dreijähriges Kind verletzt auf einem Krankenhausbett liegen und guckt dann, die Kamera geht nah an die Augen ran. Das sind natürlich Momente, wo einem einfach so bewusst wird, und das geht mir natürlich genauso, genauso wie dem Zuschauer, so ein Moment, hinter diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten stehen Menschen, stehen Einzelschicksale, steht ganz viel Leid und ganz viel Trauer. Und das sind auch wirklich oft Momente, wenn das so das letzte Bild ist, da muss ich wirklich schlucken und mich zusammenreißen, danach auch neutral zu gucken und den Zuschauer mitzunehmen in die nächste Meldung, die dann ja was völlig anderes sein kann, Haushaltsberatung oder ein Fußballsieg oder was auch immer. Also dieses emotionale Auf und Ab, diese Achterbahnfahrt so im Rahmen einer Sendung, die ist schon relativ häufig für mich da.
Wie weit muss denn Ihre politische Neutralität gehen? Also klar, ja, Sie müssen die abstruseste Behauptung von Trump mit ernsthaftem Gesicht vorlesen, das ist klar. Aber dürfen Sie zum Beispiel außerhalb des Nachrichtenstudios frei Ihre politische Meinung äußern?
Nee, wir sind angehalten, das nicht zu tun, um unsere Neutralität eben zu wahren. Wir versuchen ja auch ganz neutral zu berichten in der Tagesschau und wirklich das wertfrei und kommentarfrei einfach faktenmäßig rüberzubringen. Also das ist zumindest unser Anspruch. Wir haben ja immer wieder Diskussionen dann auch, ob uns das gelungen ist, ob wir vielleicht nicht durch die ein oder andere Bildauswahl oder vielleicht durch die Reihenfolge der Politiker-O-Töne schon eine Wertung mit reinbringen. Also unser Anspruch ist, dass es neutral ist. Wir versuchen das wirklich. Und in jeder Konferenz wird hinterher gesprochen, haben wir das geschafft. Und da gibt es auch viel Kritik oder Selbstkritik. Es wird auch manchmal diskutiert, ob wir es geschafft haben. Aber der Anspruch ist es. Und deswegen würde es zum Beispiel nicht gehen, dass ich mich für eine Partei ausspreche oder gegen eine Partei. Grundsätzlich nicht, aber schon mal gar nicht, wenn Bundestagswahlen sind. Also ich kann mich da nicht vor den Karren einer politischen Partei oder einer Initiative da spannen lassen, weil dann die Neutralität verloren gehen würde. Ja.
Zur Tagesschau geholt hat sie Chefsprecher Jan Hofer persönlich. Vorher haben sie erst für Zeitungen geschrieben, dann Radio gemacht und das Hamburg-Journal im NDR-Fernsehen moderiert. Was war das für ein Gefühl, wenn man gefragt wird, ob man Nachrichtensprecherin bei der Mutter aller Nachrichtensendungen werden will?
Ich war total perplex. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich kam ja auch vor die Kamera so ein bisschen eigentlich, ich will nicht sagen durch Zufall, aber ich hatte das nicht geplant. Ich habe, wie gesagt, geschrieben für Tageszeitungen und Fachzeitschriften, habe dann mein Studium gemacht, habe auch Journalistik studiert, also Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Deutsch und Geschichte und hatte sogar noch überlegt, ob ich an der Uni bleibe und da irgendwie eine akademische Laufbahn einschlage. Hatte meine Doktorarbeit angefangen und so und habe dann nebenbei beim Radio immer gearbeitet, schon zu Studienzeiten, um das alles zu finanzieren. Und war dann nach Hamburg gegangen im Rahmen der Doktorarbeit und habe mich dann beworben beim NDR als Autorin. Also ich wollte Stücke machen. Ich wollte mit den Kamerateams raus und wollte Vorrecherchen machen und so. Ich habe mich überhaupt nicht für einen Job vor der Kamera beworben und saß dann im Vorstellungsgespräch und wusste halt nicht, dass die Redaktion, das war die Redaktion des Hamburg-Journals, damals eine neue Live-Reporterin gesucht hat, weil das war auch keine Stelle, die irgendwie ausgeschrieben war oder so. Aber der Chefredakteur, der selber lange beim Radio gearbeitet hat und sah, dass ich eben auch 6 Jahre Moderationserfahrung habe, hat sich gedacht, ah, die könnte was sein, weil dieses keine Angst haben vorm Rotlicht, ne? Also wenn das Rotlicht angeht, das Mikro ist auf, dann zu reden und auch wenn Pannen passieren, das zu überspielen, das lernt man halt wirklich beim Radio so gut wie nirgendwo anders. Und das hatte ich halt schon so ein paar Jahre gemacht und deswegen hat er mich ins kalte Wasser geworfen und hat mich ausprobiert als Live-Reporterin.
Hat ja offensichtlich geklappt.
Ja, das hat geklappt, das war super und dann habe ich gedacht, ach ja, dann kann man das ja auch machen und dann habe ich immer viel weniger Zeit in die Doktorarbeit gesteckt und viel mehr Zeit ins Radio, deswegen habe ich die auch nie beendet, diese Doktorarbeit. Und dann kam tatsächlich nach einem Jahr beim Hamburg-Journal Jan Hofer und fragte mich, ob ich abends mal bei ihm vorbeikommen könne. Er wohnt nicht weit weg vom Sender, also er wohne dort nicht weit. Und ich habe wirklich, ich habe den angeguckt, weil ich kannte den ja auch gar nicht. Man hat den auf dem Gang mal gesehen, ne? Die großen Tagesschau-Leute irgendwie im Nachbargebäude und so. Ich habe den angeguckt wie ein Auto, weil ich dachte, ne, jetzt passiert das von dem, wovon alle reden, jetzt irgendwie Fernsehen besetzt. Oh, ich war völlig perplex und Er hatte das aber extra gemacht, weil der hat unglaublich viel Humor und hat den Schalk im Nacken und lachte dann und sagte, meine Frau macht einen guten Kaffee und die wird sie empfangen. Kommen Sie bitte vorbei, ich habe was zu besprechen mit Ihnen. Aber das werde ich nie vergessen, wie geschockt ich war. Und dann bin ich halt abends dorthin und da hat er dann relativ ohne Umschweife mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, für die Tagesschau zu arbeiten. Und meine erste Frage war dann tatsächlich, als was denn? Weil ich jetzt dachte, hä, macht der Chefsprecher jetzt Akquise für Autoren? Weil ich war ja eigentlich von meinem ganzen Werdegang eher Journalist. Jemand hinter der Kamera, Journalistin, Redakteurin, also. Und dann sagt er, nee, als Sprecherin. Und dann habe ich wirklich gesagt, darüber muss er heute noch lachen, Herr Hofer, ich kann vieles, aber sprechen kann ich nicht so gut. Damit meinte ich, dass ich immer, auch als ich Radiomoderatorin war, ich habe immer das Problem gehabt, dass ich an meiner Stimme arbeiten musste. Die war immer zu jung für die ernsthaften Sendungen, für die Infosendungen. Und dann hatte ich diesen ostwestfälischen Dialekt. Und dann habe ich auch manchmal zu schnell gesprochen. Und diese ganzen Dinge, die wusste ich natürlich durch meine berufliche Laufbahn, dass da so ein Problemchen eher ist. Und dann fragt er mich, ob ich für die Mutter aller Sprechersendungen tätig sein will. Ich war wirklich extrem überrascht und er sagte dann nur, ja, das kann man alles lernen. Dann musste ich ein Jahr ins Sprechtraining, ja.
Aber Sie gelten ja als jemand, der extrem diszipliniert ist, gerade beruflich. Mhm. Wenn Sie was wollen, dann arbeiten Sie wirklich ganz intensiv dran, dass es auch klappt. Sind Sie auch privat so diszipliniert?
Nee, ich glaube, dass dann irgendwie, um wieder zum Kontingent zu kommen, was die Männer an Wörtern haben. Ich glaube, mein Kontingent an Disziplin ist dann irgendwie aufgebraucht. Nein, aber da bin ich gerne auch mal ein bisschen laissez-faire im Privatleben. Aber was im Privaten auch so ist, ist, dass wenn ich mir was vornehme, dass ich dann wirklich versuche, mein Allerbestes zu geben, um das in die Tat umzusetzen und da wirklich ganz viel Energie reinstecke. Also ich habe vor 2 Jahren bin ich aufs Land gezogen, hatte überhaupt keine Ahnung zum Thema Garten und Pflanzen und hatte noch nicht mal eine Zimmerpflanze. Also ich hatte wirklich null Ahnung, ich kann auch nicht kochen und so. Und dann war da halt dieser Riesengarten, dieses schöne Haus und ich fand das alles so schön und dachte, meine Güte, wie mache ich das denn da mit diesem Garten? Naja, wird schon irgendwie gehen. Und dann habe ich mir das drauf geschafft und jetzt habe ich da also fast einen Selbstversorgergarten mit Gemüse und Obst und habe dadurch auch das Kochen gelernt und das Marmelade machen.
Wollte ich gerade sagen, was machen Sie denn mit dem Gemüse, wenn Sie nicht gerne kochen?
Ja, dadurch habe ich das gelernt, ne? Weil wenn man dann so eine, ich sag mal, Zucchini aufgezogen hat, dann will man natürlich auch irgendwas damit machen, weil die wird ja sonst auch schlecht, ne? Die muss man dann irgendwie haltbar machen oder verarbeiten oder so ein Kohlrabi. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Kohlrabi gekocht, aber als ich den dann selber gezogen hatte, habe ich gedacht, okay, Kohlrabi, was machen wir jetzt miteinander? Ja, und dann habe ich mich halt erkundigt nach irgendwie Rezepten und so. Und also ich habe mir das in 2 Jahren jetzt wirklich ziemlich intensiv drauf geschafft, das ganze Thema.
Sie sind bei Ihrem Vater aufgewachsen, Ihre Eltern waren geschieden. Hat der Vater nie für Sie gekocht?
Doch, es gab viel so Tiefkühlprodukte. Da kam einmal die Woche kam so ein Wagen, ich sage jetzt den Markennamen nicht, und dann konnte ich mir immer alles aussuchen, was ich haben möchte. Und das musste man nur in die Mikrowelle packen. Ja, wenn man einen alleinerziehenden Vater hat, der voll berufstätig ist, dann muss man natürlich irgendwie sehen, ne, wie es geht.
Sie sind ja ganz bewusst zu diesem Vater gezogen. Das ist schon ungewöhnlich. Ja. Ihre Eltern haben sich getrennt, da waren Sie 7. Mit 10 haben Sie gesagt, ich gehe zu Papa. Warum?
Ja, also das haben wir alle zusammen entschieden, ne? Also mein Vater, meine Mutter und ich, ja, weil das einfach die bessere Konstellation war. Weil der einfach, obwohl er berufstätig war mit seiner Praxis, er ist Physiotherapeut, also Masseur, der hatte einfach dann am Ende dann trotzdem noch ein bisschen mehr Zeit als meine Mutter, die freiberufliche Innenarchitektin war und eben auch am Wochenende ständig weg und so. Und zumindest die Wochenenden und den Mittwochnachmittag, den hatte mein Vater einfach Zeit für mich. Und die hat er sich auch gerne genommen, diese Zeit. Und ich hatte, obwohl ich viel alleine war, wirklich eine unglaublich schöne Kindheit und habe ein extrem enges Verhältnis auch zu meinem Vater die ganze Zeit gehabt und auch immer noch. Und deswegen war das, glaube ich, einfach auch genau die richtige Entscheidung damals.
Wie anders, würden Sie sagen, hat Ihr Vater Sie erzogen, als es Ihre Mutter zum Beispiel getan hätte?
Ja, selber merkt man das ja immer nicht so, ne? Weil man ist ja so, wie man ist und man weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Aber also meine Freunde und vor allen Dingen meine männlichen Lebenspartner, die ich so hatte, denen ist das immer schon extrem aufgefallen. Die sagen das auch immer. Die sagen immer, das merkt man so sehr, dass du bei deinem Vater aufgewachsen bist.
Woran?
Ja, das sind dann so Kleinigkeiten. Das ist so, früher war es, dass ich war halt an Wochenenden immer in den Autohäusern mit meinem Vater. Der hat sich halt immer irgendwelche neuen Modelle angeguckt. Das war für mich völlig normal, dass ich irgendwie mit 11 Jahren schon nicht nur ein BMW vom Mercedes unterscheiden konnte, sondern auch wusste, was ist ein 318i und was ist ein 320 und wie unterscheidet sich der Dreier vom Fünfer und sowas alles. Das waren halt so Sachen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das alle Väter so machen, aber mein Vater hat mich halt sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr robust erzogen. Jetzt kommt er auch aus Ostwestfalen, da ist man sowieso sehr pragmatisch. Also ich weiß noch, wie ich dann den Finger mal in der Autotür hatte. Also die Tür war zu, mein Finger war noch drin und dann hat er aufgeschlossen. Wir sind dann nebenan zu meiner Oma. Ich war am Schreien wie am Spieß, die ganze Haut hing daneben, mein Finger tut irgendwie weh. Ja. Es tat wahnsinnig weh und er hat den Finger genommen, unter kaltes Wasser gehalten. Ich am Kreischen, reiß dich jetzt mal zusammen hier. Und dann wurde da Klopapier drum gewickelt und dann hat man gefragt, habt ihr irgendwie Tesafilm? Und dann wurde das auch noch drum gewickelt und dann war der Drops gelutscht. Nachher stellte sich dann raus, dass der Finger gebrochen war. Also er ist einfach wahnsinnig krumm. Das sieht man auch heute noch, wie der angewachsen. Also ich denke mal, er war gebrochen. Und das sind so Sachen. Also auch dieses Angstfreie. Klar, ich habe Höhenangst und ich finde jetzt auch Spinnen nicht so toll. Aber ansonsten bin ich sehr angstfrei. Ich habe zum Beispiel keine Angst im Dunkeln. Ich gehe auch, habe auch überhaupt keine Probleme, durch Parkhäuser zu gehen, alleine als Frau im Dunkeln oder im Dunkeln überhaupt durch den Wald oder so. Ich habe keine Angst vor anderen Menschen. Und das habe ich, glaube ich, wirklich der Erziehung meines Vaters zu verdanken.
Ihr Vater hat Ihnen, habe ich gelesen, mit 7 Jahren beigebracht, wie man einen Luftröhrenschnitt an sich selbst macht. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, das ist genau das Pragmatische, was ich meinte. Ja, das war überlebenswichtig für mich tatsächlich, weil mein Opa, der war Hobby-Imker. Und der hatte so einen Bauwagen, der war als Bienenwagen umgebaut und der stand, weiß ich nicht, 30 Meter entfernt von meinem Sandkasten. Und das heißt, wir hatten ständig ganz viele Bienen auf der Frühstücksterrasse und da Sandkasten. Und da ich damals eben auch schon als kleines Kind relativ viel alleine war, meine Eltern waren sehr jung, mein Vater hat seine Praxis da gerade aufgebaut, meine Mutter war noch im Studium, war ich halt dann da auch irgendwie viel alleine am Spielen. Und mein Vater hatte halt immer Angst. Er hat mir beigebracht immer, ne, wenn du Eis isst oder irgendwas isst, guck immer auf den Löffel, bis er im Mund ist, dass du nicht aus Versehen eine Biene verschluckst. Ne? Er hatte immer Angst, dass das passiert, wenn gerade keiner da ist. Weil wenn du so eine Biene verschluckst, dann sticht die ja aus Panik, logischerweise. Und dann kannst du halt ersticken oder das Risiko ist sehr groß, dass du innerhalb von 3 Minuten dann einfach tot bist. Und innerhalb von 3 Minuten hätte ich es nicht geschafft, zu meiner Oma zu laufen. Und deswegen hat er mir dann gezeigt, als ich 7 war, wie man an sich selbst einen Luftröhrenschnitt macht, damit man das überlebt. Ich meine, es kam nie dazu, aber es hat halt dazu geführt, dass ich mich, ich sag mal, gerüstet gefühlt habe für diese Situation und heute auch null Panik habe. Ich meine, es gibt ja welche, die kriegen Panik, wenn eine Wespe kommt oder eine Biene, springen auf im Café, fuchteln da rum. Ich bleibe ganz ruhig, weil ich immer denke, zur Not machst du Luftröhrenschnitt.
Sie sind wahrscheinlich bis heute eine begeisterte Autofahrerin, nicht nur, weil Ihr Vater mit Ihnen die Wochenenden in Autohäusern verbracht hat, sondern auch, weil er Ihnen mit 9 Jahren bereits das Autofahren beigebracht hat. Sind Sie da mit den Füßen überhaupt schon an die Pedale gekommen?
Ja, ich musste so ein bisschen runterrutschen dann, aber das hat funktioniert.
Haben Sie ja gar nichts mehr gesehen, wenn Sie runtergerutscht sind?
Ja, kann man wieder hochrutschen. Also so klein war ich ja auch nicht mehr. Also ich war ja 9 Jahre alt, da ist man schon so groß, dass man da drankommt. Ja, wenn uns jemand, ich weiß noch genau, wir haben immer geübt in der Senne. Das war quasi der Truppenübungsplatz der Briten. Das war bis vor einigen Jahren ja noch so besetzte Zone innerhalb von Deutschland, also in der Senne bei Bielefeld. Da haben wir immer geübt, da galt quasi das Polizeirecht nicht. Da hatte dann die Military Police das Sagen. Und da hat er mit mir immer geübt. Und ich weiß noch genau, das werde ich wirklich nie vergessen, wie uns dann zum ersten Mal, als ich dann alleine gefahren bin, er saß auch wirklich auf dem Beifahrersitz dann, da kam mir dann ein Auto entgegen. Und ich dann so, Papa, die sehen doch jetzt, dass ich doch ganz klein bin. Und dann sagte er nur so, reiß dich zusammen, es gibt doch kleine Erwachsene, bleib cool, sonst merken sie es. Und so war das halt irgendwie. Und für ihn war das ein Sicherheitsaspekt. Also erstmal hatten wir Spaß, wir haben auch gerne Abenteuer zusammen erlebt. Und zweitens hat er sich gesagt, das, was man als Kind lernt, ne, so wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und er ist heute davon überzeugt, dass ich eine gute Autofahrerin bin, so mit Anhänger, Pferdeanhänger fahren, ist ja auch nicht so ganz einfach, ne, mit rückwärts einparken und gegenlenken und so. Also er ist davon überzeugt, dass ich ihm das zu verdanken habe, weil ich das sehr früh gelernt habe.
Und was Sie ihm ja auch zu verdanken haben, ist, dass Sie handwerklich extrem fit sind. Sie können viele Dinge selbst machen, für die anderen Handwerker brauchen. Was zum Beispiel?
Ja, ich bereue so ein bisschen, dass ich nicht noch mehr damals gelernt habe, weil ich da nicht so ein großes Interesse dran hatte. Ich musste zwar immer irgendwie daneben stehen, weil mein Vater super gerne handwerkt und heimwerkt, aber ich hatte nicht so diesen Drang, da jetzt wirklich so wahnsinnig mitzumachen damals. Ich glaube, sonst könnte ich jetzt wirklich alles. Ich habe nur so rudimentäre Sachen gelernt von ihm. Aber ich habe jetzt meinen Hühnerstall selber umgebaut und habe auch selber ein neues Dach da drauf gesetzt und habe den Boden gemacht. Ich kann dann auch die Dachpappe dran nageln, also solche Sachen kann ich. Oder ja klar, irgendwie einen Kamin aufbauen und den streichen dann und so. Aber also mein Vater, der kann ja richtig Bauwerke errichten. Der kann die Statik dann ausrechnen und so, weil das irgendwie für ihn damals schon ein großes Hobby war. Das kann ich jetzt nicht.
Wie sieht's mit Elektro aus? Kann man sie da engagieren? Oder?
Nee, Elektro ist auch so ein Thema. Ich musste zwar immer daneben stehen und zwar war das wirklich immer so. Mein Vater hat immer alles selber gemacht und immer wenn er was gemacht hat an der Elektrik, hat er mich gerufen. Und das fand ich immer nervig, weil ich habe dann gerade Schularbeiten gemacht oder einen Film geguckt oder war draußen am Spielen. Da musste ich immer kommen. Dann hat er sich immer auf den Stuhl gestellt und hat dann da oben an der Lampe rumgefrickelt. Und ich musste mich mit einem Besenstiel daneben stellen. Und meine Aufgabe war es, wenn er einen gewischt kriegt, weil er auch nie die Sicherung rausgedreht hat, das war ihm immer alles zu anstrengend, dass ich dann mit dem Besenstiel den Stuhl umschmeiße, damit er runterfällt. Das war, und deswegen stand ich, ich habe ganz oft mit so einem Besenstiel neben meinem Vater, der auf einem Stuhl stand. Und deswegen habe ich immer nicht gesehen, was er da oben rumfrickelt mit dem blauen und dem roten Draht, mit der Erdung und so. Also das ist so eine Sache, die überlasse ich dann gerne dem Profi.
Okay, also kurzum, Sie konnten keine Beleuchtung für die Hühner im Hühnerstall machen, aber immerhin den Hühnerstall selbst errichten.
Ja, das stimmt, das kann ich, ja.
War das für Sie schon immer ein Traum, eigene Hühner zu haben?
Nee. Überhaupt gar nicht. Ich bin extrem tierlieb, aber Hühner und Vögel, wir hatten irgendwie auch nie einen Wellensittich oder so. Die waren mir, ich fand die schön, so im Garten die anzugucken, aber jetzt Hühner habe ich sogar eher so ein bisschen, die fand ich irgendwie so ein bisschen eklig. Also die waren so flatterig und ich konnte das auch nicht so einschätzen und ich musste für so ein paar Inselreportage-Drehs auch mal so auf so einem Kinderbauernhof dann mal so in so einen Hühnerstall und dann saßen da die Hühner auf meinem Kopf und der Kameramann fand es total super und die Kinder fanden es auch super, dass da jetzt drei Hühner auf meinem Kopf sitzen und ich dachte nur die ganze Zeit, oh Gott, bitte, ey, kann dieser Dreh zu Ende sein? Ich fand es nämlich überhaupt nicht gut, weil ich überhaupt keine Beziehung zu diesen Tieren hatte. Aber als ich das Haus gekauft habe, also wie gesagt, ich bin ja aufs Land gezogen, da hatten die Vorbesitzer, die hatten halt Hühner und da war deswegen so ein kleiner Hühnerstall und dann haben die mich halt gebeten, ob ich die Hühner übernehmen kann, wenn ich das Haus übernehme, weil die schon so alt sind und man die jetzt nicht mehr umsiedeln möchte. Und da war ich echt so gar nicht amused und dachte, oh, jetzt habe ich eine Hühner. Also wusste jetzt auch nicht, brauchen die irgendwie viel Zuneigung und bin ja auch berufstätig und so. Und dann meinten die, nee, die laufen so mit, gar kein Problem. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann kümmere ich mich jetzt noch um die alten Damen. Das waren so drei ganz alte Hühner. Und als ich das Haus dann wirklich übernommen habe, es dauert ja immer so ein paar Monate, ne, bis dann so alles geregelt ist, waren die aber alle tot. Also ja, zwei waren gestorben und eins, was übrig war, wurde dann irgendwie zu einem Bauern gegeben, damit es nicht alleine ist. Und dann war ich richtig enttäuscht. Und dann sagten die Vorbesitzer, ja, jetzt sind sie ja richtig enttäuscht. Sie wirkten gar nicht so begeistert, als wir ihnen das gesagt haben. Da habe ich gedacht, naja, aber jetzt habe ich mich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte da schon Bücher gelesen, hatte mir genau überlegt, was mache ich jetzt mit denen und wie müssen die gefüttert werden. Und ich will den Stall versetzen und es muss alles viel größer werden. Die brauchen mehr Auslauf und so, weil wenn man mir eine Aufgabe gibt, dann versuche ich die halt bestmöglich irgendwie umzusetzen. Und dann war ich, wie gesagt, so enttäuscht, dass ich gesagt habe, ja, dann hole ich mir jetzt Hühner. Ja, und dann habe ich mir über so einen Geflügelzüchterverein, habe ich dann da angerufen und recherchiert, auch vorher, welche Hühnerrasse am besten zu mir passt. Die sind ja sehr unterschiedlich, so wie Hunde. Und dann habe ich vier weibliche Hühner und Giovanni den Hahn zu mir genommen. Und dann kam relativ schnell Nachwuchs.
Wie viel Küken haben Sie inzwischen?
Jetzt aktuell sind es 7.
Frau Rakers, was machen Sie mit denen, wenn die groß werden und alle Eier legen? So viel Eier können Sie doch gar nicht essen.
Ja, jetzt habe ich ja erstmal diesen großen Schuppen so schön gemacht, dass er als Hühnerstall funktioniert, ne, und neu aufgearbeitet und so. Also ich habe jetzt doch durchaus Platz für so, ich sag mal, 15 bis 20 Hühner.
Das geht aber und schnell, wenn Giovanni so tatkräftig ist, ne?
Ja, ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe mir extra so eine Hühnerrasse ausgesucht, die eigentlich nicht so gerne brütet. Aber die kaum waren die bei mir und spürten, keine Ahnung, Freiheit und Liebe in ihrem Riesenauslauf, haben die alle nacheinander angefangen zu brüten, was bei dieser Rasse einem Wunder gleicht, ja. Und haben jetzt da diese, ich habe jetzt auch noch so andere Küken denen untergeschoben, weil ich dachte, auch wenn die schon alle brüten, dann will ich wenigstens noch mal so ein paar andere Rassen haben, dass es auch so ein bisschen Diversity ist da in meinem Hühnerstall. Und ja, jetzt geht's da zur Sache. Aber ich habe so einen Spaß, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einem Hühnergehege sitzen werde mit einem kleinen Hocker und eine Stunde einfach nur Hühner beobachten würde und dabei so einen Spaß habe und so viel Freude empfinde. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das ist ganz wirklich extrem wenig Aufwand für maximale Freude und auch noch ein Ei jeden Morgen. Oder halt mehrere.
Frau Rakers, ich wünsche Ihnen ganz viel Glück mit Ihrer Hühnerzucht. Bei uns kriegt der Gast am Ende der Sendung immer ein kleines Geschenk. Und ich habe für Sie ein sehr schönes Buch einer prominenten Hühnerfreundin gefunden, die ganz viel Liebe zum Huhn und ganz viele Tipps für Hobbyzüchter hat. Isabella Rossellini nämlich, die Schauspielerin.
Ach was, die auch.
Ja, die auch. Und ihr Buch Meine Hühner und ich, das geht postwendend zu Ihnen nach Hamburg.
Das ist ja, da freue ich mich jetzt
viel
aber. Vielen
Spaß
Dank
damit. Und ich hoffe, das nächste Küken, dass Giovanni dann zeugt, heißt Isabella.
Ja, mal gucken, gute Idee.
Tschüss.
Vielen Dank.
Und danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.